Ja, Claudia hat es schon anmoderiert. Wir gehen heute in den zweiten Teil der ersten Staffel zum ersten Petrusbrief. Und heute gibt es die Gelegenheit, ist aber echt eine super Ausnahme, dass die letztes Mal nicht da waren, echt in den Genuss kommen, noch einmal ganz kurz am Anfang die Zusammenfassung mitzukriegen. So hat man quasi gar nichts versäumt. Naja, okay, weiß ich jetzt nicht, aber der erste Petrusbrief, wenn du vielleicht mal die erste Folie drauf machst, der erste Petrusbrief beginnt im Grunde mit einem fulminanten Aufschlag. Claudia hat es vorher schon gesagt, zur Gemeinde, zur Identität der Gemeinde gehört, dass sie mit der Welt fremdelt. Ich würde es mal so sagen. Christen sind, so heißt es dort, Fremde in der Welt. Das meint nun nicht, danke, dass du nochmal darauf eingegangen bist, wir haben uns nicht abgesprochen, aber es funktioniert gut. Das meint nicht, dass Christen nun etwas, wie soll ich sagen, etwas hilflos und lebensblind sozusagen durch die Welt gehen, ziehen und kaum zurechtkommen. Weil sie irgendwie abgehoben sind, nicht besonders bodenständig, weil sie dem normalen Wahnsinn des Lebens irgendwie nicht gewachsen sind. Fremd wäre in diesem Fall lebensfremd. Gemeint ist aber was völlig anderes. Zum Glück, gell, für manche. Zum Glück. Fremd sind Christen in der Welt um ihres Glaubens willen. Das kann dir beim Firmenjubiläum so gehen, im Familienkreis oder beim Nachbarschaftstreffen. Fremd sind Christen, weil sie einen Herrn haben. Fremd sind Christen, weil sie beten. Fremd sind Christen, weil sie eine heilige Schrift haben, weil ihnen der Sonntag heilig ist und so weiter. Das macht sie fremd. Andere Texte aus dem Neuen Testament bestätigen uns das. Im Hebräerbrief etwas steht, wir sind Fremde und Gäste auf Erden. Oder im zweiten Korintherbrief lesen wir von Menschen im Glauben, die, Zitat, leben in der Fremde. Die Heimat sei stattdessen im Himmel, weil uns Heimat im Himmel zugesagt ist, weil wir der Auffassung sind, es gibt, ich habe diesen Satz letztes Sonntag auch schon gesagt, weil wir der Auffassung sind, es gibt bessere Orte als Ebersbach, Teneriffa und die Seychellen. Das denken Christen wirklich. Es gibt bessere Orte als Ebersbach. Wenn ich sage, ja, jetzt gehe ich gerade mal in Urlaub, wo geschehen Seychellen, sage ich dir, es gibt noch einen besseren Ort als die Seychellen. Weil es uns eben hinzieht an einen Ort, der nicht von dieser Welt ist. Weil näher bei Gott kein Verlust, sondern Gewinn ist. Weil eine Wohnung im Himmel eine Freude ist. Bei Leibe nicht nur deswegen, weil da die komplette Nebenkostenabrechnung dauerhaft wegfällt. Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt, notiert diese Erfahrung der Fremdheit und die auf Gemeindefreizeit dabei waren, die kennen schon diese Formulierung, da habe ich sie gebraucht im Hinblick auf Zeugnis geben. Heute gebrauche ich dieses selbe Zitat aufgrund dessen, die Erfahrung der Fremdheit sozusagen anspricht. Wer heute über die Sache des christlichen Glaubens vor Menschen zu reden versucht, die nicht im Inneren des kirchlichen Redens und Denkens angesiedelt sind, wird sehr bald das Fremde und Befremdliche eines solchen Unterfangens verspüren. Einverstanden? Ich gehe mal davon aus, dass die Erfahrung nicht nur er gemacht hat, übrigens schon ein Zitat aus dem Jahr oder 1968. Fremde sind wir also, wir gehen in dieser Welt eben noch nicht komplett auf. Und das Zweite von letztem Mal, ich wiederhole also, und Erwählte. Petrus schreibt an die von Gott Erwählten, wenn zu unserer Identität, also zu dem, was uns zutiefst ausmacht, gehört, dass Gott uns erwählt hat, dann macht das was mit dir. Das macht einen Unterschied. Dann komme ich woher? Wem Kirsch? Dann komme ich woher? Und dann gehe ich wohin? Dem Kirsch. Und dazwischen? Dazwischen wird mir und anderen klar, dass Gottes Hand auf meinem Leben liegt. Dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, ohne ihn zu sein. Also die Zusammenfassung des letzten Mals wäre im Grunde ganz einfach. Auserwählte Fremdlinge. So übersetzt Luther diesen Text. Nun der zweite Teil der Predigtreihe zum Thema lebendige Hoffnung. Ich lese uns auch den Text aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Und wenn ich jetzt den ersten Satz lese, dann halte kurz die Luft an, weil dieser erste Satz, der ist so lang. Das ist also eine Besonderheit im Neuen Testament. So einen langen Satz könnte man 1. Petrus 1, 3 fortfolgen. Der ist echt lang, ist auch echt kompliziert. Aber okay, Gott hat es so gefallen, auf Umwegen sozusagen diesen Text an uns zu adressieren. Da heißt es Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Punkt. Vers 6. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob und Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen. Und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Okay, wir haben den Text. Kapitel 1, 3 bis 9. Drei Schritte, wie wir das bei mir regelmäßig gewohnt seid, gehen wir mit diesem Text. Erstens, worauf gründet denn diese Hoffnung? Worauf gründet diese Hoffnung? Zweitens, wie sieht so ein Leben mit dieser Hoffnung aus? Und drittens, was ist das Ziel dieser Hoffnung? Seid ihr startklar? Dann bitte anschnallen. Der Grund dieser Hoffnung. Zu Christen gehört eine lebendige Hoffnung. Hast du gerade so bei dir eine lebendige Hoffnung? Trägst du diese gerade in dir? Bitte sei nicht traurig, wenn du es gerade nicht spürst. Sei nicht traurig. Wir spüren sie meist nicht. Wir haben nämlich die Hoffnung nicht im Besitz, nicht im Geldbeutel, nicht im Kofferraum, nicht in der Wohnzimmerschrankwand und auch nicht immer im Herzen. Doch sie ist uns, Kraft des biblischen Wortes, zugesprochen. Sie gilt es im Glauben zu ergreifen. Zwar gehört es zu uns Menschen im Allgemeinen, Hoffnungen zu haben. Hat jeder etwa Hoffnungen, dass mein Lieblingsfußballverein die Meisterschaft holt, wie kürzlich geschehen? Oder die Reiserücktrittversicherung bezahlt, Hoffnung. Oder der Sturz der Mutter nicht so schlimm ist, wie wir befürchtet haben. Aber im ersten Petrusbrief ist nicht von einer Hoffnung die Rede, die auf unserem Mist gewachsen ist, sondern diese Hoffnung gründet, der Grund der Hoffnung gründet auf Gottes Tat. Der Grund, man kann auch sagen, der Anfang dieser Hoffnung besteht darin, dass Menschen des Glaubens Wiedergeborene sind. Gemeint ist damit, dass Menschen des Glaubens eine Wendung in ihrem Leben kennen, die einer Geburt gleicht. Da wurde also etwas neu. Da kam etwas zum Leben. Da wurde etwas, was vorher nicht da war. Und dafür, und das ist doch erstaunlich, können wir gar nichts. Das genau ist der Grund dafür übrigens, warum der erste Vers dieses langen Verses oder Textes mit einem überschwänglichen Lobpreis Gottes startet. Der Fokus liegt ganz auf Gottes Tat, auf seiner großen, so heißt es, Barmherzigkeit. Und als wollte man sozusagen die Größe dieser Barmherzigkeit schriftstellerisch zum Ausdruck bringen, dachte sich wahrscheinlich der Petrus, schreibe ich einen so langen Satz. Je länger der Satz, je größer die Barmherzigkeit und der Lobpreis Gottes. Nochmal dieser Text. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das bewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werdet zu der letzten Zeit. Okay, schon festgestellt, kein so ganz einfacher Text. Es ist also passend, wenn wir unsere Gottesdienste mit Lobpreis starten. Das ist ein wesentliches Merkmal unseres Glaubens, das ist unsere erste Pflicht. Ein Loben Gottes über sein Erbarmen. Ein Stehen vor Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ein Worship am Sonntag, an dem Tag der Auferstehung Jesu. Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er hat uns umgedreht. Er hat uns neu gemacht. Er hat sich uns vorgestellt. Er ist bei uns zu Hause vorbeigekommen. Gott kennenlernen, den wahren Gott, das bedeutet Hoffnung empfangen. Aber wie fühlt sich lebendige Hoffnung eigentlich an? Und da war ich so glücklich, Gofi, als du mir vorher bei diesem einen Lied, habt ihr das gemerkt, bevor der Text auf die Folie kam, waren diese verrosteten Ketten. Ist gut, dass man solche Bilder noch im Blick hat. Und diese Kette, dachte ich gerade vorhin, die passt jetzt gut zu der Geschichte, die ich euch erzählen möchte, damit wir spüren, wie Hoffnung sich anfühlt. Weil das Gefühl der Hoffnung haben wir nicht immer so bei uns, gell? Und deswegen diese Geschichte, die Geschichte einer afrikanischen Christin, die den Namen trägt, Josephina Bakita. Josephina Bakita ist... Das genaue Datum ist ihr nicht bekannt, aber so ungefähr im Jahr 1869 in Darfur im Sudan geboren. Mit 9 Jahren wurde sie von Sklavenhändlern entführt, blutig geschlagen und 5-mal auf den Sklavenmärkten des Sudan verkauft. Zuletzt war sie als Sklavin der Mutter und der Gattin eines Generals in Diensten und wurde dabei bis aufs Blut gegeißelt, wovon ihr lebenslang 144 Narben verblieben. Schließlich wurde sie von einem Händler für einen italienischen Konsul gekauft, der später dann nach Italien zurückkehrte. Hier lernte Bakita schließlich nach so vielen schrecklichen Herren, denen sie bisher unterstanden war, einen ganz anderen Herrn kennen. Sie lernte den lebendigen Gott, den Gott Jesu Christi, kennen. Bisher hatte sie nur Herren gekannt, die sie verachteten und misshandelten oder bestenfalls als nützliche Sklavin betrachteten. Aber nun gehörte sie und nun hörte sie, dass es einen Herrn gibt, der über allen Herren steht und dass dieser Herr gut ist. Die Güte selbst. Und sie erfuhr, dass dieser Herr auch sie kennt, auch sie geschaffen hat, ja, dass er sie sogar liebt. Auch sie war geliebt, und zwar von dem obersten Herrn, vor dem alle anderen Herren auch nur selbst armselige Diener sind. Sie war gekannt und sie war geliebt und sie wurde erwartet. Ja, dieser Herr, von dem sie erzählt bekam, hatte sogar selbst das Schicksal des Geschlagenwerdens auf sich genommen, wie sie. Und wartete nun zur Rechten des Vaters auf sie. Nun hatte sie Hoffnung. Nicht mehr bloß die kleine Hoffnung, versteht ihr, weniger grausame Herren zu finden, sondern die große Hoffnung. Ich bin definitiv geliebt und was immer mir geschieht, ich werde von dieser Liebe erwartet. Und so ist mein Leben gut. Und durch diesen Hoffnungserkenntnis, durch dieses Auslösen war sie erlöst, nun keine Sklavin mehr, sondern freies Kind Gottes. Und sie verstand, was Paulus sagte, wenn er die Epheser daran erinnerte, dass sie vorher ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt gewesen waren. Ohne Hoffnung, weil ohne Gott. Und so weigerte Giuseppa Bacchitta sich, als man sie wieder in den Sudan zurückbringen wollte. Schließlich wurde sie durch den Patriarchen von Venedig getauft. Sie legte das Gelübde der Canossa-Schwestern ab und hat von da an auf verschiedenen Reisen in Italien zur Mission ermutigt. Die Befreiung, die sie selbst durch die Begegnung mit dem Gott Jesu Christi empfangen hatte, die musste sie weitergeben. Die mussten auch andere mitbekommen, möglichst viele, die allen in den Ketten waren. Die Hoffnung, die sie erlöst hatte, durfte sie nicht für sich behalten. Das unvergängliche, unbefleckte, unverwelkliche Erbe, wie es hier in Petrus heißt, das für sie im Himmel aufbewahrt wird, sollten auch andere ausgezahlt bekommen. Ihre letzten Lebensjahre waren von Schmerz und Krankheit geprägt, doch behielt sie ihre Fröhlichkeit. Gefragt, wie es ihr gehe, lächelte sie und antwortete, wie der Herr es wünscht. Ich dachte, als ich das gelesen habe, das ist auch eine Antwort. Wie geht's dir? Wie der Herr es wünscht. In ihren letzten Tagen war sie geistig zurückversetzt in ihre Jahre in der Sklaverei. Da kamen die alten Erinnerungen. Und sie schrie in ihrem Delirium, bitte, lockert die Ketten, sie sind so schwer. In der katholischen Kirche verehrt man sie bis heute als Vorbild im Glauben. Schwestern und Brüder, die lebendige, zugesprochene Hoffnung gründet in Gott. Nicht in einem guten Gefühl von Hoffnung, das mal da ist und mal nicht. Vielmehr ist Gottes Tat für mich. Und ja, diese Hoffnung ist gefährdet, uns abhanden zu kommen. Darum muss sie geschützt werden. Wie geht's schützen dieser Hoffnung? In diesem Text heißt es, darum, Petrus schreibt, es ist Gottes Macht, die uns davor bewahrt, die Neugeburt nicht zu verspielen und das Erbe zu verschleudern. Also Gottes Kraft behütet und bewacht uns in den Bedrängnissen. So wie eine Stadtmauer die Menschen einer Stadt umgibt und sie schützt. Oder so wie eine Gemeinde den einzelnen Christen umgibt und schützt, damit wir die lebendige Hoffnung nicht aufgeben. Also der Grund dieser Hoffnung, das war das Längste, es kommt etwas kürzer, das Leben in dieser Hoffnung. Nun sind wir also in einer lebendigen Hoffnung, die Gott durch die Auferstehung Jesu für uns geschaffen hat. Das ist also unsere neue Realität, unsere Identität. Und wenn wir das heute Morgen wieder vor Augen gestellt bekommen, über dieses Beispiel von dieser afrikanischen Christin, dann lebt diese Hoffnung womöglich jetzt gerade wieder in uns auf. Sie wird angefeuert. Das ist wie wenn man bei einem Kamin sozusagen einen Holzscheit nachlegt. Gottesdienste sind, wir legen einen Holzscheit auf. Kann es zumindest sein. Und doch Ihr merkt schon, morgen sehen wir wieder die in ach so traurige Umstände hinein und wir lesen wieder davon, was uns wieder die Luft anhalten lässt und uns Tarasso macht, erschrocken macht. Und wie viel mehr war das bei den Christen in den versprengten Gemeinden in Kleinasien der Fall, an die der erste Petrusbrief adressiert ist. Christen, die sich als Fremde vorkamen, die ihr Fett abbekamen, weil sie Jesus ihren Kyrios nannten. Und daran ist doch zu fragen, wie lebt sich Glaube bei Gegenwind? Darum soll es jetzt im zweiten Teil gehen, der Text. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Okay, Geschwister, ich finde, wir sollten uns mal kurz verständigen miteinander. Das neue Leben, wenn wir uns darauf verständigen könnten, wäre ich froh. Das neue Leben mit Gott ist also nun kein Ponyhof. Könnten wir uns darauf verständigen? Das Leben mit Gott ist kein Ponyhof. Ihr seid, so heißt es in dem Text, traurig in mancherlei Anfechtungen. In Kapitel 4 werden wir noch ausführlicher darauf stoßen, da ist es dann vom Leiden der Christen die Rede. Es wird in diesem Text also nicht um den heißen Brei herum geredet. Es gibt diese Zeit, in der es traurig ist und in der ich traurig bin. Es gibt diese Schläge, die unliebsamen Herausforderungen und Anlässe und die blöden Umstände, die diese lebendige Hoffnung in Gefahr bringen. Und doch, Überraschung, haben diese Bedrängnisse, dieser Gegenwind etwas Gutes an sich. Das erste Gute dieser Bedrängnisse, die uns diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung rauben wollen, das erste Gute ist, so heißt es hier in diesem Text, es vergeht. Es ist eine kleine Zeit, eine kurze Zeit. Der Zahnarzt bohrt und hört auch wieder auf. Natürlich vorausgesetzt ohne Spritze, sonst ist der Schmerz ja nicht da. Also der Muskelkater kommt und er geht auch wieder. Unser Zeugnis für Jesus lässt andere vielleicht schmunzeln, aber auch das vergeht wieder. Es ist eine kurze Zeit. Das ist der erste Trost in der Bedrängnis. Das zweite Gute in der Bedrängnis, durch die Strapazen bewährt sich der Glaube. Durch die harten Zeiten hindurchgekommen, vertieft sich mir das Geheimnis des Glaubens. Durch tiefe Täler gegangen, über Berge geklommen, schafft geistliche Kondition. Versuchungen im Glauben bewirken eine verbesserte Griffkraft des Glaubens. Anfechtungen zeigen, wie viel Muskelkraft des Glaubens bei dir geworden ist. Also das zweite Gute der Bedrängnis: durch Strapazen bewährt sich der Glaube. Und das dritte Gute, wenn dein Glaube bedrängt ist, jetzt wird es noch ein bisschen vielleicht komischer auf den ersten Blick, das dritte Gute, was mein Glauben bedrängt, ist der Jubel. Das mag sich, wie gesagt, jetzt ein bisschen komisch anhören. Es gibt nämlich, es gibt einen Jubel, der vom Himmel ausgelöst ist, mitten im Schweren. Können wir nicht auf unsere Kappe nehmen. Deswegen sage ich, vom Himmel ausgelöst ist. Ein Jubel, der mitten im Leben ankommt. Damit bekommt unser Glaube eine euphorische Seite. Das mag so den Sachlichen unter uns jetzt ein bisschen Mühe machen, womöglich. Der Glaube bekommt eine euphorische, es gibt eine Freude im Leide. Es gibt ein Jubel im Trubel. Oder wie es die Dichterin Hilde Domin schrieb, Federn lassen und dennoch schweben. Das ist das Geheimnis des Lebens. Ich habe es etwas umformuliert. Federn lassen und dennoch schweben. Das ist das Geheimnis lebendiger Hoffnung. Paul Gerhardt hat es eben so gedichtet. Freude im Leide. Der Jubel im Trubel erinnert mich zum Beispiel an dieses junge Mädchen, an die junge Maria, diese schwangere und erschrockene Teenagerin, die echt bedroht war durch diese Situation der Schwangerschaft. Wisst ihr, was die macht? Trotz Bedrohung, mein Geist, schreibt sie, ruft sie, singt sie, mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Oder, jetzt fängt sie sogar an zu tanzen, freut euch und tanzt, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Was will ich sagen damit? Da fällt also hier und da schon etwas vom himmlischen Jubel auf die Erde. Da fällt von der zukünftigen Welt schon etwas mitten hinein in mein Heute. Da fällt ein Glück von oben in mein Leben hinein, das voller Hoffnung ist. Ein Jubel schon heute, der ein schwacher Abglanz des Jubels ist, der auf uns wartet. So lebt sich Glauben im Gegenwind. So lebt sich lebendige Hoffnung. Noch zum Schluss. Das Ziel unserer Hoffnung. Wir hatten also eben gesagt, unter uns gibt es bereits die Hoffnung des Glaubens. Sie ist darauf ausgerichtet, dass Gott bereits, was Gott bereits geschaffen hat, neue Geburt, das himmlische Erbe. Wir hatten zweitens gesagt, es gibt diese lebendige Hoffnung mitten in Bedrängnissen. Eine Hoffnung, die darauf setzt, dass es Gutes im Bösen gibt. Dass es etwas Hoffnungsstarkes gibt, obwohl die Wolken ziehen. Aber wann kommt diese lebendige Hoffnung nun ans Ziel? Was steht für unsere Hoffnung noch aus? Darüber erzählt Vers 8 und 9 etwas. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Das heißt, es wartet noch was auf uns. Wenn Jesus für alle offenbar wird, wenn Jesus allen vor Augen steht, dann wird der Jubel, so schreibt es Petrus, unaussprechlich sein. Ihr merkt auch hier diese Euphorie. Dann wird die Freude herrlich sein. Dann geht Lobpreis im Sitzen wirklich nicht mehr. Und dabei, das finde ich nun richtig glatt, dabei werden wir nicht leer ausgehen. Dann wird uns, heißt es in diesem Text, uns Lob, Ehre und Verehrung zuteil. Habt ihr das gehört? Dann wird uns Lob, Ehre und Verehrung zuteil. Das Ziel und der Wert unseres Hoffens wird uns erst dann richtig klar. Die Kostbarkeit der Hoffnung kommt erst dann richtig zum Tragen. Die Hoffnung wird sich erst dann vollends erfüllen. Wir erhoffen einen Lohn, eine Auszeichnung, eine öffentliche Ehrung, Pokalübergabe, Siegerehrung. Seid ihr darauf eingestellt? Als ich zum ersten Mal hier bei euch beim Bibel am Nachmittag war, staunte ich nicht schlecht, dass die Namen derer öffentlich aufgerufen werden, die einen Kuchen beigetragen haben. Es hat sich also eingebürgert, dass man als Verantwortlicher einen Zettel zugestellt bekommen hat, worauf der Name all derer stand, die zu Hause eine gute Tat vollbrachten. Übrigens, eure Kuchen sind echt klasse. Einladung für nächsten Mittwoch. Das hat mich nun daran erinnert, woran? An die Szene Jesu im Tempel, wo Jesus die arme Witwe mit ihrem Schärflein beobachtet hatte, dass sie in den Opferkasten legte. Und dort im Tempel legten auch die Großspender ihren Obolus ein. Damals war die Gepflogenheit, die wurden ausschließlich öffentlich aufgerufen. Also Hans Kienitz, 1000 Euro. Zu ihrem Lob, zu ihrer Ehre, zu ihrem Preis. Groß gemacht wurde also ihre Großzügigkeit. Ähnlich wie bei den Kuchennennungen beim Bibel am Nachmittag. Und wisst ihr, Jesus kritisierte das gar nicht. Aber jetzt kommt's. Was will ich sagen? Das Ziel unserer lebendigen Hoffnung ist der Applaus des Himmels. Wir erhoffen einen Lohn, eine Auszeichnung, eine öffentliche Ehrung, eine Siegerehrung. Da ist die Meisterschaftsfeier der Bayern ein Klacks dagegen. Darauf hoffen wir deshalb. Es gibt nur einen Grund, darauf zu hoffen. weil Gott es uns zugesagt hat. Es gibt sonst keinen anderen Grund. Und weil am Ende des Weges ein Siegeskranz zugesagt ist, keiner der 10 Tage später die Köpfe hängen lässt. Es ist ein unkaputtbarer Siegeskranz. Paulus schreibt zuvor schon an die Korinther, die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Kannst du das glauben? Kannst du das glauben? Und ich frage euch zum Schluss, wer ist der, der uns diesen unvergänglichen und unverwelklichen Siegeskranz umhängt? Und wer ist der, der uns zum Lauf unseres Lebens gratuliert? Und wer ist der, der all die Kuchen dann öffentlich macht, die wir gebacken haben? Es ist der, auf den unsere lebendige Hoffnung ausgerichtet ist. Es ist der, dem Lobpreis gebührt. Es ist der, vor dem es in unserem Text heißt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Man kann es nicht besser sagen, was zu unserer Identität gehört, so wie es unser Text ganz am Ende sagt. Zu unserer Identität gehört der Seelenseligkeit. Darauf habe ich große Lust. Amen.